Bergpredigt. Wir haben schon etwas gehört, einmal über den Schutz des Lebens. Du sollst dich töten, über den Schutz der Ehe, du sollst dich Ehe brechen. Und heute geht es um den Schutz des menschlichen Wortes, des gesprochenen Wortes. Und dazu ein Text aus Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn es ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Kopf sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Jesus hat den Missbrauch des großartigen Geschenkes Gottes an die Menschen beobachtet. Und das großartige Geschenk Gottes an uns Menschen ist die Sprache. Dass wir reden können, dass wir kommunizieren können. Und er hat den Missbrauch beobachtet damals an einer Stelle, nämlich an der Handhabung des Eides. Im Alten Testament war das ja schon dem Volk Israel auch gesagt. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ihr sollt nicht falsch schwören. Oder wenn jemand dem Herrn Gelübde tut, so soll er sein Wort nicht brechen. Liebe Freunde, das letzte Wort. Was meint ihr, was das mal in der Ewigkeit gibt, wenn Gott den Menschen die Versprechung vorhält, was sie gelobt haben, in der Not, wo ihr das Wasser bis zum Hals stand. Und was ist daraus geworden? Wie oft habe ich Menschen gefragt? Sag mal, was ist denn daraus geworden? Was du deinem Gott versprochen hast. Eine Zeit lang ging das gut in Israel. Aber mit dem Abfall von Gott versuchte man auch die Gebote Gottes ein bisschen zu umgehen, ein bisschen leichter zu machen und so weiter. Das ist ja immer so, dass man etwas uminterpretiert. Wenn man es mit Gott nicht mehr so ernst meint, dann versucht man auch an seinem Wort in irgendeiner Weise etwas umzubiegen. So ist das oft bei uns Menschen. Wenn das Herz irgendwas nicht mehr will, dann erfindet der Mensch Gründe, dass er doch das durchsetzen kann, was er eigentlich will. Dann kommt es zu einem Kuhhandel mit Gott, so nennt man das ja. Ja, wir kennen das Spiel Kuhhandel vielleicht, aber ich spiele mit meinen Enkeln auch so Kuhhandel, ja. Das ist eine gute Sache. Man versucht mit Gott nicht ganz so zu verderben. Irgendwas, man weiß ja nicht, vielleicht ist doch noch was dran. Also mit Gott nicht ganz so verderben. Und so gab es recht komplizierte Vorschriften für Eidleistungen damals. Man machte zum Beispiel einen Unterschied zwischen geltenden und nicht geltenden Schwüren. Wenn jemand sagt, ich schwöre bei Gott, dann war das absolut verbindlich. Der schwört bei Gott, das stimmt. Aber man hatte zwar eine gewisse Angst, den Namen Gottes zu gebrauchen, die war geblieben. Und deshalb kam man auf eine glänzende Idee, was Menschen für glänzende Ideen, in Anführungsstrichen, finden, wenn sie irgendwie einen Kuhhandel mit Gott machen wollen. Also, in anderen Schwüren ist man den Namen Gottes, den hat man umgangen, den hat man nicht mehr genannt. Dann schwor, ich schwöre beim Himmel, ich schwöre bei der Erde, bei der Stadt Jerusalem, ich schwöre bei meinem Kopf. Nachher hat man dann, ich schwöre bei des Kaisers Bad irgendwie auch, vielleicht gesagt, ich weiß nicht genau. Das war nicht so verpflichtend. Das war ein Unterschied, ob ich schwöre bei Gott oder ich schwöre nur bei Jerusalem oder bei meinem Kopf. Und schon war man irgendwo daraus. Man versuchte, Nischen zu finden und so wurde der Eid, etwas Gutes an sich, wurde zum Förderer der Lüge. Zum Förderer der Lüge. Hinzu kam eine Entwertung durch den häufigsten Gebrauch. Also wenn man über die Straße ging, dann konnte man so redensartig, ich schwöre, ich habe heute gegessen. Ja? Ich schwöre, ich habe heute Schularbeit gemacht. Das konnten die Kinder ab und zu mal sagen, wäre nicht schlecht. Ja? Aber überall fügte man das ein, ich schwöre. Und versuchte das gesagte Wort irgendwie damit zu unterstreichen. Ist das eigentlich, wir lachen, ist das eigentlich heute anders geworden? wir haben heute Morgen auch ein bisschen Humor, um uns selbst vielleicht auch mal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht sagen einige, ich schwöre nur in Ausnahmefällen und wenn es irgendwie von mir gefordert ist. Aber es geht um mehr. Wir benutzen ja sehr oft so Verstärker, um unserem Wort Geltung zu verleihen. Zum Beispiel, schon mal gehört, ich schwöre beim Leben meiner Großmutter. Schon mal gehört? Was ich noch nie gehört habe übrigens. Ich schwöre beim Leben meiner Schwiegermutter. Schon mal nie gehört. Überlegt mal. Komisch, oder? Interessant. Oder, ich schwöre. Kennt ihr das? Da sagt jemand, was ist das? Ich schwöre. Oder, Ehrenwort. Oder, darauf kannst du Gift nehmen, was ich gerade gesagt habe. Oder, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz sicher. Du kannst dich drauf verlassen, was ich gerade gesagt habe. Kann ich mich auf das, was er gestern gesagt hat, nicht verlassen? Ich meine das im Ernst. Ich habe das gar nicht so gemeint. Dass du das gleich so genau nehmen musst. Ich sage die Wahrheit, das kannst du mir glauben. Merk mir, was da passiert. Dass wir so Dinge einbauen. Helmut Tietke, ein bekannter Theologe, der hat einmal gesagt, sehr oft sind wir ebenso clever wie die Pharisäer und umgehen elegant die Worte durch Handbewegung, Gesten und Grimassen. Die können ja oft noch viel mehr sagen als bloße Worte, können Bände sprechen. Wir sind nicht so weit weg. Wir sind nicht so weit weg. Wo das bekräftigende Wort an Wert gewinnt, da müsste ja logischerweise das nicht bekräftigte Wort an Wert verlieren, oder? Das ist ehrlich. Ehrlich. Ja, war das, was du vor einer halben Stunde gesagt hast, nicht ehrlich? Man muss mal Dinge hinterfragen. Man merkt, was da passiert. Jesus sagt, so soll es nicht sein. Euer Reden sei ja, ja, nein, nein. Alles, was dazwischen und darüber ist, ist vom Übel. Lasst uns noch ein bisschen tiefer graben.
Ja.
Formen zur Bekräftigung des Wortes, solche Beteuerungen, die sind ja bei uns da. Unter viele Fragebögen müssen wir feierliche Versicherungen abgeben, zum Teil mit Zeugen und Bürgen. Meine Frau musste jetzt irgendwas machen, da ging es um Rentenbeantragung und so weiter, alles eingeschickt, kam zurück, das musste beglaubigt werden. Ich musste nochmal zum Bürgeramt rennen und dann musste ich das in irgendeiner Weise beglaubigen. Das reichte nicht, was sie gesagt hat und geschrieben hat. Du musst das irgendwie beglaubigen lassen. Feierliche Versicherung oder Handschlag. Ich gebe dir die Hand drauf. Ich weiß nicht, wie ihr das so kennt. Ich kenne das. Ich komme ja vom Land und da wurden auch Viecher verkauft und so weiter. Und dann war das immer klar. Zack, ich sehe das noch genau vor mir als Kind. So wie, komm, Preis und dann zack. Das war klar. Handschlag drauf, das Tier war verkauft zu dem und dem Preis. Es muss aber der Handschlag sein. Oder Anzahlungen. Wir müssen ja Anzahlungen. Warum nicht? Ich habe ja ein Möbelstück gekauft, da jetzt irgendwie vor einiger Zeit 500 Euro Anzahlung. Ja, warum? Ich habe das doch gekauft. Ich habe sogar unterschrieben.
Nein, die Erfahrung lehrt, das ist alles gut und schön, da muss noch was anderes. Du musst etwas. Ich will damit nur deutlich machen, merkt ihr, was so unter der Hand eingezogen ist, in unser Miteinander und in die Rechtshändel an der Stelle. Und nun lasst mich noch etwas hinzufügen. Es gibt ja bei uns Menschen fast ein stillschweigendes Abkommen, dass Notlügen erlaubt sind. Wisst ihr, was Notlügen sind? Was das ist? Ich frage mal anders. Wer hat noch nie in der Not gelogen? Alle Hände sind oben, stelle ich fest. Alle Hände stehen. Notlügen. Und das ist das fast das Normale. Wenn der Chef zu sehr sagt, ich denke an eine Frau, die mir das sagte, und der Chef hat gesagt, ich soll sagen, ich bin nicht da. Er sei nicht da. Das ist doch normal, um irgendwelchen Dingen aus dem Weg zu gehen. Übrigens, wir sollten vielleicht selber aufpassen, wenn wir irgendwo immer wieder nachbohren und wir haben den Eindruck, der will nicht rausrücken. Da sollten wir aufhören mit dem immer nachbohren. Sonst bringen wir den in eine solche Zwickmühle, dass er meint, er könne es nicht anders retten. als nur durch eine Notlüge. Ihr Lieben, sicher sind das Kleinigkeiten. Zunächst völlig harmlos. Übrigens, das Böse fängt immer mit Kleinigkeiten an. Der unscheinbare Griff im Paradies nach der Frucht, Ungehorsam. Der Totschlag beginnt immer mit einem unguten Gedanke des Neides, siehe bei Kain. Und Ehebruch, darüber hat mein Kollege vor dem Sonntag, glaube ich, gesprochen, beginnt immer mit Blicken zu fremden Personen, wo etwas genährt wird. Ist das nicht ein bisschen kleinlich? Ist das nicht ein bisschen übertrieben und pingelig, alles so genau nehmen? Sollte man in einigen Bereichen nicht einfach mal 5 gerade sein lassen? Und nicht, wo es nicht um unser Heil und Ernstfall geht? Genau da sind Christen auch anders. Genau in den kleinen Dingen sind Christen auch anders. Und zwar, darf ich mal so auf den Punkt bringen, nicht weil sie das müssen, sondern weil sie davon überzeugt sind, dass das richtig ist. Das ist ein Unterschied. Für sie gibt es keinen Bereich, der Gott entzogen wäre. Quasi so ein religiöses Niemandsland. Ein Bereich jenseits von Gut und Böse, so eine gottfreie Zone. Sondern Christus ist wirklich Herr über unser gesamtes Leben. Auch in kleinen Dingen. Und dann mag das zunächst mal wirklich Kopfschütteln einbringen. Was die Sekretärin dann ihrem Chef sagt: Chef, Sie können von mir fast alles verlangen, nur eins nicht, dass ich für Sie lüge. Also ich mit Ihrem engen Gewissen. Ja, so die Sprüche kriegt man das schon. Und doch ist es auch so ein heimliches, ja, wie soll ich mal sagen, so eine heimliche Hochachtung, wenn der in den kleinen Dingen das schon so genau nimmt. Dann kann ich ihm die großen Dinge erst recht anvertrauen. Man merkt, das ist eine ungeheure Befreiung und bringt bei anderen auch Vertrauen. Ich war ja einige Jahre Kaufmann und dann weiß ich, ich war der Lehrer und dann habe ich eines Tages einen Kunden belogen. Auf Geheiß meines Chefs. Und ich hatte nicht das Stehvermögen, Nein zu sagen. Ich musste dem einen alten Ladenhüter als eine neue Ware verkaufen. Ich weiß noch genau, es waren Pflanzkartoffeln. Das weiß ich noch genau. Und er hat mich da unter Druck gesetzt. Und ich war innerlich auch noch nicht so fest, um mir klar zu sagen, Chef, nein. Und dann hat mich das nicht losgelassen. Die Kartoffeln sind übrigens aufgegangen. Also, obwohl die alt waren, da hat eine gute Kartoffel angehabt. An mir hat es ausgemacht. Und dann habe ich mich lange Zeit danach hingesetzt und habe einen Brief geschrieben, wo ich ihm das geschildert habe. Ich habe nicht meinen Chef in Kakao gezogen. Ich habe das alles auf mich gezogen. Ich hätte das Format haben müssen, Nein zu sagen. Und habe ihm das so ganz klar gesagt. Ich möchte mich entschuldigen dafür und so weiter. Dieser Brief hat solche Kreise gezogen. Heute, nach 40 Jahren, 50 Jahren glaube ich, wird immer noch davon gesprochen in dem Ort und in der Familie, die keine Christen waren. Mensch, das ist doch der, der damals da gesagt hat, er hat uns übers Ohr gehauen. Und so weiter. Ihr Lieben, wie wichtig ist es, dass man da innerlich frei ist, auch frei zur Wahrheit. Und nun lasst mich noch mal eine tiefere Schicht freilegen. Wo kommt denn das alles her bei uns? Dass da so Schwierigkeiten das bestehen mit der Wahrheit. Jesus sagt, alles was Ja ist, sei Ja und Nein, was Nein ist. Das andere kommt vom Bösen. Und dann sagt Jesus in Johannes 8 einmal, spricht er vom Teufel. Und er sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge und ein Lügner von Anfang an. Das heißt, dass der große Gegenspieler Gottes alles darauf ansetzt, dass Menschen nicht in der Wahrheit leben. Und dass er sie irgendwie infiziert, durch Angst oder was auch immer, dass sie dann die Unwahrheit vielleicht sagen, in der Unwahrheit leben. Er ist der Vater der Lüge und der Lügner von Anfang an. Und er spinnt die großen Fäden und die Seidenfäden ganz zart und unscheinbar in unser Lebensmuster hinein. Und dann heißt es mal an einer Stelle der Bibel, alle Menschen sind Lügner. Das ist schon eine Zumutung, oder? Das heißt, alle Menschen sind von diesem Gift in irgendeiner Weise infiziert. Ob wir das merken, ich habe doch vorhin wahrscheinlich einige Dinge genannt, das merken wir gar nicht mehr. Das ist so bei uns reingegangen, dass wir diese Worthülsen und diese Zusatzversprechungen irgendwie einbauen und gar nicht mehr wissen, was das eigentlich bedeutet. Und aus kleinen Sünden werden große Sünden und durch kleine Notlügen wird der Boden unseres Herzens vorbereitet für anderes. Das hat Einfluss auf unseren Charakter. Bin ich zutiefst davon überzeugt. Und darum bitte die Hände weg auch von allen kleinen und großen Notlügen. Weil das so ist, weil der Vater der Lüge und der Feind der Wahrheit so aktuell ist, auch in dieser Welt, ist es wirklich notwendig geworden, dass man hier und da heute einen Eid verlangen muss. Da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Das ist so. Er ist notwendig geworden. Er soll dieser Not wehren, dass wir uns nicht mehr allein auf das Wort verlassen können, sondern dass das irgendwie verstärkt werden muss. Darf ich mal ganz spitz formulieren? Der Eid ist der Beweis für die Ferne von Gott und die Lüge, die in dieser Welt herrscht. Könnte der Mensch nicht lügen, braucht es keinen Eid zu geben, muss man ganz salopp sagen. Dann wäre das unnötig. Aber weil die Wirklichkeit mal nun so ist, wie sie ist, werden wir in einer gefallenen Welt, von Gott abgefallenen Welt, nicht darum herumkommen, hier und da wirklich ein Eid zu leisten. Er soll den Damm gegen die mögliche Unwahrheit ein Abschreckungsmittel sein und soll die Wahrheit bekräftigen. In einer gefallenen Welt kann ein Eid wohl leider nötig sein. Aber er bleibt ein Hinweis darauf, dass wir Menschen wirklich im Abfall von Gott leben und dass wir Sünder sind. So genau muss man das auch wirklich sehen, ob das sinnvoll ist, dass man Leute schwören lässt, so wahr mir Gott helfe. Da habe ich mal eine ganz große Frage. Wenn ich nichts von Gott halte, und es ist mehr oder weniger vielen Menschen gleichgültig, dann frage ich mich, ob man sie darauf verpflichten sollte, so wahr mir Gott helfe. Wenn Gott für mich nicht existent ist, dann bringt es auch nichts. Für Christen sieht das ganz anders aus. Von daher habe ich Verständnis dafür, wenn das hier und da heute Politiker und so weiter ablehnen für sich. Wir haben in Garmisch-Partenkirchen unser neues Gemeindezentrum eingeweiht und da gibt es die Möglichkeit, dass man den Bundespräsident um eine Widmung in eine, für eine Bibel bittet. Haben wir natürlich gemacht, haben eine Bibel ins Bundespräsidialamt geschickt, das war damals noch Bonn, und der Weizsäcker, der sollte unterschreiben. Gottes Segen wünschen und so weiter. Und dann schrieb er uns zurück, beziehungsweise der Staatssekretär schrieb zurück, der Bundespräsident weigert sich zu schreiben, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Da weigert er sich, weil er gesagt hat, das ist nicht mein Metier. Erst habe ich mich so ein bisschen gekitzelt gefühlt, aber dann habe ich gedacht, ja, muss man akzeptieren. Muss man akzeptieren. Er hat andere Worte gefunden, um hier der Kirchengemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde in Garmisch-Partenkirchen irgendwie alles Gute zu wünschen, aber Gottes Segen, da hat er sich rausgenommen an der Stelle. Jesus durchschaut die Spielchen, auch die frommen Spielchen, damals und heute, und deshalb spricht er, ja, ja, nein, nein. Ihr könnt doch nicht zwischen mehr und weniger Wahrheit unterscheiden und unterscheiden. Man kann zwar kalt irgendwo ein bisschen steigern. Kalt, wie geht's weiter? Kälter? Am kältesten. Jetzt steigert man bitte wahr. Wahr? Wahrer? Am wahrsten. Merken wir, das geht nicht. Das geht nicht an der Stelle. Wahr ist wahr oder ist erlogen. Entweder oder, Mittelding gibt's nicht. Bei euch Christen in der Gemeinde, sagt Jesus in der Bergpredigt, und da werden wir herausgefordert, soll das anders sein. Da soll das alles nicht möglich sein oder nötig sein. Ja, im Land braucht man den Eid.
die Bekräftigung.
Wir sprechen von Amtseid, wir sprechen vom Fahneneid, muss ich damals auch leisten, als ich zur Bundeswehr ging, oder vom Gerichtseid irgendwo. Bei euch ist das unnötig, sagt Jesus in der Gemeinde, in denen, die sich zu Christen, als Christen bezeichnen. Ihr braucht den Eid und den Schwur nicht. Warum nicht? Ihr seid wahr geworden, sagt Jesus. Ihr seid wahr geworden. Ihr seid ins Licht gekommen, aus allem Dunklen heraus. Und das betrifft auch das Wort. Die Wahrheit, ich, sagt Jesus, der hat euch frei gemacht. Auch von frei von unguten Dingen. Und in euch wohnt der Geist der Wahrheit. Das ist in euch wohnt der und wird der Geist der Wahrheit. Und deshalb könnt ihr in der Wahrheit leben und auch die Wahrheit sagen. Ihr gehört zum Reich Gottes. Und da seid ihr in Liebe untereinander verbunden. Man soll sich verlassen können auf euer Reden. Alle eure Worte sind verbindlich. Die müsst ihr nicht unbedingt nochmal beteuern. Also das. Oder ehrlich. Alles soll ehrlich sein. Bei euch soll jedes Wort ein Schwur sein. Christen sollen sagen, was sie meinen und meinen, was sie sagen. Kriegt ihr einen Anruf? Von einer Frau, war vor einiger Zeit Christ geworden, ca. 45 Jahre. Und dann rief sie mich an und weinte am Telefon. Ich sage, was ist denn los? Sie sagte, stell dir vor, was mir eben passiert ist. Tod in die Versöhnung. Hat den Bürgermeister umgefahren oder was weiß ich. Und jetzt noch. Ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Und dann hat sie mir das erklärt, ich habe die Einzelheiten vergessen. Sie war in eine Zwickmühle geraten und der andere hatte immer gewusst. Und sie wurde zur Lüge, was denn, gedrängt, geführt, zur Notlüge. Und das macht ihr so zu schaffen. Ich, der ich in der Wahrheit leben will, ich habe eine Notlüge. Ich durfte sie dann auf Jesus hinweisen. Der demjenigen, der auch über seine Schuld traurig geworden ist, gerne vergibt. Gerne vergibt. Und dann ging sie getröstet wieder weiter ihre Wege. Ihr Lieben, wir haben doch eine ganz großartige Möglichkeit, in der Wahrheit zu und uns auch in der Gemeinde zu helfen, das noch viel besser zu praktizieren. Jetzt wird es ganz praktisch. Kann ich damit sehen? Ja. Es hat jemand mal so gesagt, es ist eines Christen unwürdig, sich um Verpflichtungen und gegebene Versprechen zu drücken. Es ist unwürdig, sich zu drücken. Lasst uns mal an dieser Stelle mal so ein paar Dinge, die ich bei mir selber entdeckt habe, also ich bin da mit drin, mal so ein bisschen anschauen. Versprechen einhalten. Wie schnell versprechen wir, auch wenn ein Missionar ausgesandt wird, ich bete für dich. Kennt ihr das? Habt ihr euch auch schon mal dabei erwischt, dass man ein Vierteljahr später eventuell mal erschrocken ist, wie oft man nicht gebetet hat? Oder ich besuche dich nächste Woche und man hat vergessen hinzuzufügen, du. Bei mir ist das aber die Zeitrechnung der Ewigkeit, 1000 Jahre ein Tag. Das hat man vergessen. Ich besuche dich nächste Woche. Oder ich rufe dich an.
Ja.
Genau. Oder ich habe festgestellt, in meiner Bücherei, die ist sehr groß, da fehlen mir immer noch einige Bücher. Die habe ich an Christen verliehen und habe die nie wiedergegeben. Zum Teil muss ich mir nochmal kaufen. Ich habe dann angefangen, siehst du, Sicherung eingebaut. Ich habe angefangen, eine Rubrik anzulegen bei mir, verliehene Bücher. Ich weiß nicht, wer von euch noch drin steht, in diesem schwarzen Ding, da ist also hier, ganz klar, Jochen, Buch so und so, an so und so gegeben und dann wird es wieder ausgetragen. So viele Bücher. Ich hoffe, dass einige zu Hause mal aufräumen und dann stolpern sie über die Bücher, da steht von vorne mein Name drin und dann werden sie das wahrscheinlich, hoffentlich, mit einer dicken Tafel Schokolade an mich zurückschicken. Also das sei Ihnen verziehen, ich weiß das auch. Überschnelle Einladungen aussprechen. Oder Pünktlichkeit. Ich war jung als Pastor und da weiß ich dann genau, ich habe so einen lieben älteren Menschen besucht und dann sagt er mir, Sie sind ja auf die Minute pünktlich.
soll.
Toll, toll.
Mich hat der Satz hinterfragt, also Mensch, wenn du das jetzt so betont, wo bist du denn oft unpünktlich gewesen und hast diesen Debatte-Comic und hast ihn eventuell zappeln und warten lassen? Das hat bei mir was ausgelöst an der Stelle. Das muss ich schon sagen. Und es gibt Leute, die im Gottesdienst permanent zu spät kommen. Nun haben wir wahrscheinlich alle miteinander unsere Schwächen, der eine da, der andere da. Das müssen wir, glaube ich, immer wieder barmherzig zugeben. Aber wir sollten uns nicht daran gewöhnen. Und ich habe oft schon Leute angesprochen. Könnte es nicht sein, wäre es nicht möglich, dass du 10 Minuten früher kommst? Dass du die anderen nicht störst? Ihr kennt ja die Sache. Der Pastor steht schon vorne, predigt, kommt noch einer rein. Alle Leute drehen sich um. Das sagt der Pastor, braucht euch nicht umdrehen, ihr wisst doch jetzt, wer kommt. So kann man das natürlich auch machen an der Stelle. So einen kleinen Pfiff irgendwo mal, so ein bisschen nachher, das soll tief gehen. Man kann auch mit so einem kleinen Witz doch eine Wahrheit irgendwo so ausdrücken. Eure Lebenshaltung sei ja, ja, nein, nein. Jesus will uns vor dem entleerten Wort bewahren. Und dass in unserer Gemeinschaft nicht Gemeinschaftsstörendes einzieht. Dass Ärger hochkommt. Man kann sich da aneinander ärgern, auch in der Gemeinde. Ärger, wo Termine nicht eingehalten werden. Und das nicht einmal passiert, sondern mehrfach. Oder wo ich permanent zu spät komme. Da werde ich zum Ärgernis anderer Leute. Und strapaziere ihre Liebe. Oder Misstrauen wird gesät. Da sagt einer, ja gut, das hat er mal gesagt, aber du kennst den ja. Der ist ganz schnell im Versprechen. Aber du musst das Ganze ernst nehmen. Das ist bei ihm nicht so. Das ist schade, oder? Das ist schade. Wo ich eine zugesagte Aufgabe nicht getan habe, da geht das Vertrauen in das gegebene Wort verloren. Ihr Lieben, wir machen Fehler. Und wir sollten die Größe haben, Fehler zuzugeben. Das hat ja jetzt hier die 3 Leute, Nahles, Seehofer und Kanzlerin Merkel. Die haben ja zugegeben, dass sie ein Ding, ein Husarenstück geritten haben. Ich komme nicht dran vorbei. So was zu machen, wo Otto der Normalverbraucher sagt, das geht nicht. Das geht gegen das Empfinden, dass jemand jetzt hier in dieser Lage noch 2.500 Euro mehr kriegt. Und wenn du dran denkst, dass 3, die unseren Staat repräsentieren, so wenig Gespür haben, hier zu sehen, wie denkt das Volk darüber? Also das ist für mich das Schlimmste. Fehler machen wir laufen. Aber ich finde es jetzt groß, dass Sie gesagt haben, wir stehen dazu. Jetzt muss es ja heute und morgen nochmal neu verhandelt werden. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, es lässt sich leben. Es ist so wichtig, wie wir miteinander umgehen und dass wir uns auch helfen, gegenseitig Fehler zu minimieren. Damit der große Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge, des Bösen, dass der nichts Ungutes in unsere Reihen hineinsehen kann. Dazu gehört, wie gesagt, auch Fehler zuzugeben. Dazu gehört sich auch zu entschuldigen. Ich habe dieses oder jenes total vergessen. Und dann tut mir das leid. Dann wird das ausgemerkt, dass das nicht irgendwelches Tief oder irgendwie dort anrichten kann. Ich denke, dazu gehört auch, dass wir keine Notlinie brauchen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, wir sollten auch niemand anders in eine Situation hineinbringen, in der er meint, scheinbar keinen anderen Ausweg zu wissen, als das zu tun. Oder Halbwahrheiten meiden. Das sind ganze Lügen. Lieben, dieses Wort, da merke ich, das greift. Das greift in mein Leben, das greift auch in unser Leben. Und das ist gut so. Und Jesus sagt, was ich möchte ist, dass auf euer Wort wirklich verlasse. Denke noch zurück, als ich Geschäftsmann war. Und dann musste ich eines Jahres, weiß ich noch, da musste ich eine Ware verkaufen, da waren wir echt zu teuer. Wir waren echt zu teuer gegenüber der Konkurrenz. Und als ich dann kam und wollte meine verteuerte Ware verkaufen und so weiter, der sagte mir, also hören Sie mal hier, so und so. Ich muss Ihnen sagen, wissen Sie, ich kann Ihnen nur recht geben. Wir sind nicht gut. Wir sind nicht gut. Ich habe das Geschäft verloren.
Und das hat mein Geschäft überhaupt nicht, mein Geschäft überhaupt nicht gemacht. Aber ich habe es, glaube ich, auch gewonnen. Und das habe ich auch gelernt. Dass man eins wusste, der ist absolut ehrlich. Auch als Kaufmann ehrlich. Der ist absolut ehrlich. Und der sagt nicht, ja, die Ware ist schon unterwegs, dabei bist du vergessen zu bestellen. Dass man genau wusste, der nimmt nicht. Der steht zu seinem Wort, der sagt, lieber, ich habe es vergessen, tut mir leid. Ich habe die Ware vergessen, statt die ist schon unterwegs, muss morgen einkommen. Ankommen, dabei ist sie gar nicht bestellt. Ich habe manches Geschäft gemacht, glaube ich, durch Vertrauenswürdigkeit. Ich wünsche, dass es unter uns wirklich vertrauenswürdig zugeht. Mit aller Fehlerhaftigkeit. Aber dass wir das auch in unsere Gesellschaft hineinnehmen. Zur Ehre Gottes. Amen.